Wir haben letzte Woche von Herodes gehört. Also von Herodes, dem Vater. Der Vater von den drei Tetrarchen. Und wir hatten Matthäus 2 gelesen, Herodes, der echt viel Mist gebaut hat. Wir gehen heute in Matthäus 14 hinein. Und da lesen wir nochmal was von einem Herodes zuerst, aber um den soll es heute nicht gehen. Ich erzähle euch nur ein bisschen die Geschichte, bevor wir in die eigentliche Geschichte eintauchen. Der Herodes, der in Matthäus 14 vorkommt, war dann Herodes Antipas. Also wir erinnern uns, Herodes der Große hatte viele, viele Söhne. Ein paar hat er unlebend gemacht, ein paar hat er erhalten. Und dann hat er sich überlegt, wer könnte regieren. Und ach, 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 er teilt das Land auf. Drei verschiedene Herodes haben dann regiert. Der eine im Bereich Galiläa, der andere im Bereich Judäa und der andere im Bereich in den Golanhöhen, die so kaum jemand so gerne haben wollte. Und in Matthäus 14 begegnet uns eben Herodes Antipas. Das ist nämlich derjenige, der sich überlegt hat, Johannes der Täufer, den machen wir einen Kopf kürzer. Hey, ich meine, er ist in der Tradition seines Vaters geblieben. Ne? Hat man früher doch so gemacht. Man übernimmt den Job des Vaters und macht dann einfach weiter. Und der Tod Johannes des Täufers, das hat eine große Auswirkung gehabt. Wir erinnern uns, Johannes ist derjenige, der Christus vorausgegangen ist. Johannes ist derjenige, der im Gefängnis gesessen hat und gehört hat, was Jesus alles tut und seine Jünger nochmal hingeschickt hat und gesagt hat, bist du es wirklich? Bist du wirklich der Christus? Und sein Tod hat die Leute aufgewühlt. Er war jemand, zu dem die Menschen aufgeschaut haben. Sein Tod wühlt die Leute auf und dann lesen wir mal weiter. Wir lesen jetzt mal weiter in Matthäus 14, Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Er war mit einer großen Menschenmenge konfrontiert, die alle Orientierung suchten und sie in Jesus auch fanden. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot, das befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Diese Geschichte, ich habe euch die Vorgeschichte dazu ein bisschen erzählt, weil es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, die Jünger, die haben gerade schon einiges mitgemacht. Die haben schon einiges durchgemacht, was es zu verarbeiten gab. Die haben erlebt, dass jemand, zu dem sie auch schon aufschauten, einen Kopf kürzer gemacht worden ist. Sie haben erlebt, wie Jesus Wunder getan hat und eine riesige Menschenmenge ernährt hat. Ey, das ist ganz schön viel in kurzer Zeit, was es zu verarbeiten gilt. Und dann schickt Jesus sie los und sagt, fahrt ihr doch schon mal voraus, ich wäre gerne einen Moment allein. Die Herausforderung, die ich dabei sehe, ist, Jesus zieht sich zurück, um alleine zu beten und die Jünger sind unter sich. Und sie sind auf diesem aufgewühlten See. Und ich glaube, dass nicht nur der See aufgewühlt war, sondern dass ihre Seelen auch ganz schön aufgewühlt waren. Und wie mag es ihnen da ergangen sein? Wisst ihr, wir kriegen ja immer nur so diese kleinen Einblicke. Es ist manchmal wie, als würde man durch so ein kleines Schlüsselloch gucken und man sieht nur dieses Momentum, was es da gab. Wie mag es ihnen ergangen sein auf diesem See, wo es so viel zu bereden gab, wo es so viel zu bewegen gab und wo es gleichzeitig darum ging, irgendwie dieses Boot aufrechtzuhalten und irgendwie Kurs zu halten. Und derjenige, zu dem sie eigentlich aufschauen, ist nicht da. Vielleicht haben sie sich ein bisschen alleingelassen gefühlt. Es kann sein. Vielleicht haben sie sich ein bisschen nutzlos gefühlt. Kann sein. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, sie saßen nicht gleichgültig in diesem Boot, sondern sie waren herausgefordert. Es war eine Stresssituation. Sie kamen aus Stresssituationen, sie haben Wunder erlebt, was für den Körper und für die Seele Eustress ist. Es ist positiver Stress, aber es ist etwas, was dich echt herausfordert, so als Mensch. Und dann sitzen sie da und sind mit diesem Sturm konfrontiert und müssen irgendwie Kurs halten. Oh, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es mir ein bisschen zu anstrengend. Das klingt schon ganz schön herausfordernd. Und dann sind sie mit Jesus konfrontiert, der einen Spaziergang macht. Man hat den Eindruck, dass Jesus, ich weiß noch, als Kind habe ich das gelesen, habe gedacht, als wäre so unfazed, sagt man auf Englisch, so irgendwie so unberührt davon. Da macht er mal eben Spaziergang auf dem stürmischen See. Ich habe mich gefragt, warum ist Jesus so unberührt davon? Warum ist Jesus so geklärt? Ich glaube, die Antwort findet sich in diesem Nebensatz. Er ging auf einen Berg, um zu beten, um alleine zu beten. Jesus hat, glaube ich, immer wieder für sich seine Seele gesorgt. Er hat immer wieder dafür gesorgt, dass er seine Sachen mit sich und seinem Vater geklärt bekommen hat. Er hat sich zurückgezogen, seine Ruhe gesucht, mit seinem Vater Dinge besprochen und sich sortiert, sag ich's mal übersetzt. Er ist nicht von einem so ins nächste gestolpert, sondern er hat sich immer wieder, und das lesen wir in den Evangelien immer und immer und immer wieder, dass Jesus sich zurückgezogen hat, vorzugsweise auf einen Berg. Da strengt sich kaum jemand gerne an, um da hochzugehen. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, um mit seinem Vater zu sprechen. Immer wieder zurückgezogen, um die Stille zu suchen, um den Willen seines Vaters zu suchen und damit aber sicherlich auch, um sich selbst auszurichten. Das meine ich mit sich selbst sortieren. Sich wieder auszurichten, sich wieder auf den Willen seines Vaters zu fokussieren. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er diesen gemütlichen Spaziergang über den See Genezareth machen kann, als Sohn Gottes. Er weiß, wer er ist. Und diese Wellen, die können ihm nichts anhaben. Und da sitzen seine Jünger im Boot, die eigentlich wissen sollten, wer er ist, denn wir sind mittlerweile ja im 14. Kapitel bei Matthäus. Da haben die schon einiges erlebt. Aber zu diesem Zeitpunkt wissen, erahnen sie, wer Jesus ist, aber erahnen noch nicht so sehr, wer sie sind. Und sie sitzen im Boot und werden hin und her geschaukelt und hin und her geschaukelt. Und dann begegnet Jesus ihnen, er offenbart sich ihnen sofort. Und ich möchte, dass wir uns das bitte merken. In Situationen, wo wir uns nicht sicher sind, ist es Gottes Stimme. Gott offenbart sich. Jesus sagt, ich bin's. Und wenn da Zweifel sind, würde ich vielleicht einfach nochmal hinhören. Weil es sich immer wieder zeigt, Gott offenbart sich. Das lesen wir vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Gott ist niemand, der mit uns Verstecken spielt. Wenn wir Fragen an ihn haben und wissen wollen, ob er es ist, ob er was zu uns gesagt hat, ob das sein Wort ist oder so, er offenbart es uns. Er zeigt sich uns. Und das finde ich so wertschätzend von Gott. Er ist ein treuer Gott, der keine Versteckspielchen mit uns macht. Jesus offenbart sich in dieser Situation, wo die Jünger da sitzen und Angst haben, ihnen sofort und sagt, ich bin's. Habt keine Angst. Ich bin es. Habt keine Angst. Und dann kommt was ganz Lustiges. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder beschäftigt hat. Petrus ist einer der Jünger, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Nicht so sehr mit vielleicht Johannes, der viel schneller war und der Liebling von Jesus, sondern ich kann mich ganz gut mit Petrus identifizieren, der so ein Heißsporn war, der aber auch Verantwortung übernommen hat, der vorausgegangen ist, der Sachen geregelt hat, der vielleicht auch mal ein bisschen schnell vorausgeeilt ist und vielleicht andere damit überfordert hat, aber eben der auch im Boot sitzt und sagt, hey, wenn du es wirklich bist, dann sag doch, dass ich rauskommen soll. Sag doch mal nicht nur, dass du es bist, sondern zeig auch, dass du es bist. Und das ist, da kann ich Petrus so ein bisschen gut verstehen. Und ich finde mich in ihm immer wieder. Vielleicht geht es dir genauso und ich glaube, wir brauchen diese Identifikationsmomente, wo wir uns den Leuten wiedererkennen und denken, ah, okay. Und ich muss an dieser Stelle schmunzeln, weil Jesus sagt, komm. Also es ist so witzig. Petrus sagt, wenn, und Jesus sagt, komm. Und vor langen, langen Jahren hat jemand mal zu mir gesagt, ein Mentor von mir, ey Fülke, man muss schon aufpassen, was man Jesus sagt. Denn er könnte einen beim Wort nehmen. Ich hatte nämlich gesagt, weißt du, ich habe gesagt, Jesus, du kannst alles von mir haben. Er hat gesagt, ja, klingt ehrenwert. Aber man muss schon aufpassen, was man Jesus sagt. Er könnte einen beim Wort nehmen. Und so ist da dieser Petrus, der sagt, wenn du wirklich derjenige bist. Und Jesus sagt, komm. Und vor einigen Jahren, da gab es einen ganz großen Hit von Hillsong. Und da haben wir alle gesungen, Spirit lead me. Heiliger Geist, führ mich dahin, wo mein Glaube ohne Grenzen ist. Und ich musste dabei jedes Mal wirklich an Petrus denken. Wenn du es wirklich bist, dann ruf mich doch raus. Und es ist ganz schön mutig, was wir manchmal singen. Es ist ganz schön mutig zu singen, Heiliger Geist, führ mich doch dahin, wo mein Glaube keine Grenzen mehr hat. Er könnte uns beim Wort nehmen. Und ja, es könnte uns herausfordern. Es könnte uns herausfordern, wenn er uns da beim Wort nimmt. Das Coole ist aber an dieser Geschichte, letztendlich, in dem Moment, wo Petrus sinkt, wo sein Glaube anfängt zu zerbröseln, ist es Gott sei Dank nicht mehr sein Glaube, der ihn errettet, also nicht mehr seine Überzeugung, die ihn errettet, sondern es ist Christus, der ihn errettet. Er schreit nur noch Hilfe. Und das ist, und ich finde an dieser Stelle, ich mag die Bibel dafür, dass sie so ehrlich ist. Und ich mag die Bibel dafür, dass sie uns ein so realistisches Bild aufzeichnet. Weil Petrus ist an dieser Stelle doch irgendwie ein bisschen in sich zerrissen. Einerseits hat er nicht mehr genug Glauben, um auf dem Wasser zu gehen und sinkt. Andererseits aber hängt er sich an seinem Glauben fest und sagt, Herr, hilf! Und Jesus streckt sofort seine Hand aus. Und er zeigt damit seine Güte. Er zeigt damit, wie barmherzig er ist. Und ich schaue mir diesen Petrus an und denke, genauso fühle ich mich ganz oft. So ein bisschen zerrissen. So ein bisschen, als würde ich auf zwei Beinen stehen. Nämlich auf dem einen Bein, das super gerne aufs Wasser rausrennt. Spirit, lead me. Und ich komme mit. Na klar bin ich bei dir, Jesus. Und dann gibt es dieses Ding in mir von, hat er es wirklich gesagt? Muss ich das wirklich tun? Ist jetzt aber anstrengend. Und ein bisschen Angst habe ich auch. Herr, hilf. Und es gibt beides in mir. Und wie großartig ist es, dass aber letztendlich es nicht von mir abhängt, sondern dass es von Jesus abhängt. Dass er derjenige ist, der uns auffängt. Auch wenn es bei uns nur noch zu einem Herr, hilf. Hilfe. Wenn es gerade nur noch dazu reicht, dass er derjenige ist, der seine Hand sofort ausstreckt und dich hält. Als wir vorhin hier im Vorgebet waren, da hat Leo gebetet, wie gut ist es, dass wir nicht tiefer als in Gottes Hand fallen. Und das ist ein guter Ort, hinzufallen. In die Hand eines Vaters, der seinen Arm ausstreckt und dich festhält und dich wieder aufrichtet und dich wieder mit ins Boot zieht und der dich begleitet. Und dann gibt es diesen Satz, wo Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und ich habe mich früher so darüber geärgert, weil ich gedacht habe, ey Jesus, hä? Also ich finde, der hat eine ganz gute Leistung gebracht. Ich finde, er hat sich ganz gut angestrengt. Warum piekt mich das so an? Warum piekt es mich so an zu lesen, dass Jesus sagt, na du Kleingläubiger? Weil ich mich mit Petrus identifiziere. Und ich habe vorhin gesagt, Jesus wusste, wer er war. Die Jünger zu diesem Zeitpunkt, hinterher sagen sie, boah, du bist ja wirklich der Sohn Gottes. Boah, hättest du uns das mal früher gesagt. Zu dem Zeitpunkt, wo sie im Boot sitzen und Schiss in der Buchs haben, ahnen sie, wer er ist, aber sie wissen noch nicht, wer sie sind. Und ich sage gerade, diese Frage piekt mich an, weil ich mich mit Petrus identifiziere. Und meine Herausforderung ist aber, ich möchte mich eigentlich mit Jesus identifizieren. Eigentlich wäre ich so viel lieber ein Jesus-Keks als ein Petrus-Keks. Eigentlich möchte ich, dass viel lieber Jesus der Keksausstecher ist und mich zu einem Jesus-Keks formt, als Petrus, der mich zu einem Petrus-Keks formt. Eigentlich ist meine Herausforderung, wenn ich diese Geschichte anschaue, zu schauen, was tut Jesus, nicht was tut Petrus. Was Petrus tut, das weiß ich, denn ich würde es ja auch machen. Ich bin ja schon ein Petrus. Petra. Meine Herausforderung ist, hinzuschauen, was tut denn Jesus? Was macht Jesus? Er zieht sich nicht sofort ins Boot zurück und geht zum nächsten Ding. Er zieht sich zurück in die Stille und sortiert sich. Er teilt seine Gedanken mit seinem Vater. Er hört auf die Stimme seines Vaters. Er richtet sich neu auf ihn aus. Er lässt sich fokussieren und er weiß wieder, wer er ist. In dieser Gewissheit trotzt er allem, was ihm begegnet. In dieser Gewissheit zu wissen, wer er ist, begegnet er dem Sturm um ihn herum. Und in dieser Gewissheit zu wissen, wer er ist, beruhigt er den Sturm dann auch. Und darauf möchte ich schauen. Und daraus möchte ich lernen. Ich möchte lernen, wenn ich merke, dass in mir schon viel zu sortieren gibt. Ich habe viel erlebt, ich habe Gottes Größe erlebt, Gottes Güte erlebt. Dann die Gelegenheit zu nutzen, zu sagen, ich fokussiere mich neu, ich richte mich neu aus und ich lasse mir von Gott neu aufzeigen, wer ich wirklich bin. Und dann bin ich nämlich nicht mehr Petra, sondern dann bin ich Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christa. Dann bin ich nicht mehr Petra, dann bin ich Christa, richtig. Und das verändert meinen Blick. Es verändert meinen Blick auf meine Umgebung. Es verändert meinen Blick auf meine Situation. Es verändert meinen Glauben.